Das ist eine gute Frage Podcast.
Der Podcast zur Klimakrise
und zur Energierevolution
von Cornelia
und Volker Quaschning.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast. Es ist dringend Zeit, dass wir uns mal wieder zu Wort melden. Die Zuständigkeiten im Wirtschaftsministerium, die haben sich geändert. Und die nicht mehr ganz so neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche lässt kaum einen Tag aus, an dem sie nicht vor dem Scheitern der Energiewende warnt. Unsere Versorgungssicherheit, die wäre in Gefahr und die Kosten würden völlig aus dem Ruder laufen. Bei der Energiewende wäre ein Realitätscheck nötig. Wir bräuchten einen Neustart der Energiewende, eine regelrechte Zeitenwende. Ja, und das ist Grund genug, heute einmal näher zu schauen, wie dramatisch die Lage wirklich ist und was für Vorschläge vom Wirtschaftsministerium auf dem Tisch liegen. Und das werden wir heute mal fundiert analysieren.
Herzlich willkommen auch von mir. Wir alle wollen doch eine Energieversorgung, die gesichert stattfindet und uns keine schlaflose Nächte bringt. Wir möchten keine Angst haben, dass wir plötzlich frieren müssen oder den Herd, den Föhn oder den Computer nicht anmachen können. Der Strom soll bitte einfach aus der Steckdose kommen, ohne dass man auch nur einen Gedanken dafür verschwenden muss. Es ist für uns alle extrem belastend, täglich in den Nachrichten zu sehen, welche Kriege da draußen toben, wie in vielen Ländern der Rechtsruck voranschreitet und wie Donald Trump die USA zerlegt. Deshalb ist es ein absolut berechtigtes Bedürfnis, eben nicht abhängig von Importen aus Ländern wie Russland oder den USA oder dem Scheich von Katar zu sein. Ich möchte keine Energieversorgung, bei der die Strompreise wie Börsenkurse hoch und runter schnellen und uns alle vor persönliche Herausforderungen stellen. Ich möchte nicht die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzen, wenn ich Strom verbrauche oder heize. Bewusst rede ich gerade nicht vom Schützen des Klimas. Es wird ja immer wieder so krude argumentiert, dass wir das Klima schützen müssen. Dabei müssen wir uns selbst schützen. Ich möchte eine Energieversorgung, bei der wir mit gutem Gewissen Strom und Wärme verbrauchen können, weil wir wissen, dass sie eben nicht die Klimakrise anheizt und die Lebensgrundlagen unserer Kinder und Enkelkinder zerstört.
Genau die brauchen wir. Und da sind wir ja inzwischen eigentlich auch auf einem recht guten Weg. Ein bisschen zu langsam vielleicht, aber durchaus in die richtige Richtung. Natürlich müssen wir ein paar Weichen bei der Energiewende noch richtig stellen, damit sie weiter reibungslos laufen kann. Die wichtigsten Weichen werden wir heute natürlich auch noch kurz ansprechen. Smart Meter Rollout, Tempo beim Batteriespeicherausbau, bidirektionales Elektroautoladen, um nur ein paar Punkte zu nennen. Also, das, was zu tun ist, das wissen wir doch. Das muss jetzt einfach getan werden und gut ist. Stattdessen wird derzeit diskutiert, die Energiewende regelrecht auszubremsen. Dramatische Einschnitte für die Solarbranche drohen, was auch massive Verschlechterungen für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher bedeutet. Insolvenzen in größerer Zahl, die sind vorgezeichnet, also Punkte, über die wir heute auch reden müssen.
Du wieder so extrem nüchtern als Wissenschaftler, wir wissen doch, was zu tun ist. In der Öffentlichkeit kommt doch was ganz anderes an. Eine Regierung, die stellt Weichen in eine bestimmte Richtung. Im Wahlkampf wird dann alles schlecht geredet, die nächste Regierung tritt alles wieder in die Tonne und läuft genau in die andere Richtung. Die Menschen wissen doch gar nicht, wo es lang gehen soll und wenden sich genervt von der Politik ab. Wenn die Menschen Energiewende und Klimaschutz hören, dann schütteln sie nur noch mit dem Kopf und gehen schnell weiter. Sie wollen davon nichts mehr wissen. Und noch viel schlimmer, dieses Hü und Hott und die fehlende Planungssicherheit ist natürlich absolutes Gift für unsere Wirtschaft, die Jahre im Voraus planen muss und nicht ins Blaue hinein investieren kann. Das ist doch ein Mitgrund, warum Deutschland gerade in der Wirtschaftsflaute steckt. Statt dass die Parteien, die jetzt die Wirtschaft auf Trab bringen wollen, Kontinuität wahren, vielleicht auch mal loben, was bisher gut gelaufen ist und nur die wichtigen Stellschrauben drehen, spielen sie dieses dämliche und unnötige Machtspiel immer weiter. Die demokratischen Parteien sollten sich mal zusammenraufen und einen gemeinsamen Kurs für unsere großen und für uns alle wichtigen Themen entwickeln. Alles andere breitet doch nur den Frust aus, macht die Unsicherheit groß und das Vertrauen kaputt und die AfD profitiert.
Du hast völlig recht. Es ist unglaublich, wie gerade die Energiewende schlecht geredet wird. Ich meine Zeitenwende. Ich meine, größer geht's wohl nicht mehr. Wir wissen doch alle, wer den Begriff Zeitenwende definiert hat und in welchem Zusammenhang er gefallen ist. Eine Zeitenwende in der Energieversorgung, das würde ja eigentlich bedeuten, dass wir uns auf die aktuelle Weltlage einlassen. Also versuchen, uns möglichst unabhängig zu machen von Russland und auch unabhängig von den USA. Aber genau das Gegenteil wird hier geplant.
Ja, Zeitenwende. Ich meine, Zeitenwende ist wirklich ein großes Wort. Eine Zeitenwende kann aber auch in eine weit zurückliegende Vergangenheit führen. Wenn ich mir die Vorschläge aus dem Wirtschaftsministerium so anhöre, dann fühle ich mich an die 1980er Jahre erinnert. Und wem das zu dramatisch ist, dann wenigstens ans Jahr 2012 erinnert, als bei der Energiewende schon einmal voll die Bremsen reingehauen wurden. Damals ist der Ausbau der Photovoltaik, also von Solaranlagen, um 80% eingebrochen und wir haben etwa 100.000 Jobs in der Solarbranche verloren. China hat daraufhin die unangefochtene Vorreiterschaft bei der weltweiten Solarindustrie übernommen und wir haben unsere eigene deutsche Solarindustrie weitgehend abgewickelt.
Das ist schon spannend. Diejenigen, die sich jetzt beschweren, dass wir fast alle Solarmodule importieren müssen, die haben damals kräftig mitgemischt, um den Untergang der deutschen Solarindustrie durchzudrücken.
Genau. Und wer war damals im zuständigen Ministerium unter Peter Altmaier die Staatssekretärin? Unsere heutige Wirtschaftsministerin Frau Reiche. Aber wir wollen heute natürlich nicht nur ständig Politikbashing oder einen Geschichtskurs machen, sondern über aktuelle Entwicklungen bei der Energiewende sprechen. Also gut, natürlich müssen jetzt gerade bei der Energiewende einige Schrauben neu justiert werden. Es ist also völlig richtig, dass Frau Reiche sich das Thema Energiewende näher anschaut und darüber nachdenkt, was gemacht werden muss. Nur muss da halt am Ende ein sinnvolles Ergebnis herauskommen. Und dazu werfen wir einen Blick auf das viel zitierte Energiewende-Monitoring, das Frau Reiche kürzlich vorgestellt hat und ihre Schlussfolgerungen daraus. Volker, du hast doch auch ein YouTube-Video zum Energiewende-Monitoring veröffentlicht. Erläuter doch bitte mal dazu die Hintergründe.
Ja, sehr gerne. Bereits im Koalitionsvertrag wurde ein Energiewende-Monitoring vereinbart. Der Strombedarf, die Versorgungssicherheit, der Netzausbau und der Ausbau erneuerbarer Energien, die sollten auf den Prüfstand. Ja, und genau dieses Monitoring, das hat Frau Katharina Reiche dann zu Beginn ihrer Amtszeit auch gleich beauftragt.
Das klingt ja fast so, als hätte man vorher die Energiewende im Blindflug und ohne Sinn und Verstand gemacht. War Herr Habeck so schlecht unterwegs, dass man jetzt den Reset-Knopf drücken muss, also alles auf den Prüfstand stellen muss, weil alles so katastrophal, schlecht, unsicher und teuer ist?
Naja, so haben es zumindest mal die CDU und CSU im Wahlkampf dargestellt. Jetzt kommt die Union aus dieser Nummer offenbar nicht mehr raus. Aus meiner Sicht war die Energie- und Klimapolitik der Ampelregierung zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stimmig.
Wow, das werden sicher nicht alle unterschreiben. Zum ersten Mal in der Geschichte, du trägst ja echt groß auf.
Ja, aber hier vermutlich zu Recht. Spätestens seit den 1970er Jahren gibt es doch eigentlich einen wissenschaftlichen Konsens zur Klimakrise. Und wir wissen, welche massiven Probleme die ungebremste Erderhitzung in unserem Leben und bei den zukünftigen Generationen verursachen wird. In den 1980er Jahren hatten wir Ölpreiskrisen, die Deutschland fast in den finanziellen Ruin getrieben hätten. Und die Gaspreiskrise im Jahr 2022, na, die hat das auch nochmal wiederholt. Keine Regierung vor der Ampel hatte einen schlüssigen Plan, wie wir die hochriskante Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern beenden können und wie wir das Klimaproblem in den Griff bekommen können.
Naja, die Importabhängigkeit wurde ja lange Zeit gar nicht als Problem wahrgenommen. Putin und Russland und auch Donald Trump wurden gar nicht als Gefahr wahrgenommen. Ohne die Gaspreiskrise infolge von Russlands Angriff auf die Ukraine und ohne Donald Trumps Zölle würde es unserer Wirtschaft wahrscheinlich immer noch blendend gehen. Da sollte man doch wenigstens jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir schnellstmöglich von Öl und Gas unabhängig werden.
Ja, und das zwar besser gestern als heute.
Dann springen wir von den Gasimporten mal zum Klimaschutz. Im Jahr 2021, also als die GroKo noch am Regieren war, hat das Verfassungsgericht das damals gültige Klimaschutzgesetz als teilweise verfassungswidrig abgekanzelt. Seitdem gilt das Jahr 2045, in dem wir in Deutschland klimaneutral werden müssen, also praktisch keine fossilen Energien wie Benzin, Diesel, Öl und Erdgas mehr verbrennen dürfen. Spätestens da hätte man endlich an einem sinnvollen Plan arbeiten und ihn vorlegen müssen.
Nein, nicht erst da, eigentlich auch schon vorher. Auch davor wollte man schon klimaneutral werden, nur halt ein paar Jahre später und nicht mit exakt festgelegter Jahreszahl. Und da habe ich graue Haare bekommen. Es gab immer ein Bekenntnis zum Klimaschutz. Und dann gab es Ausbauziele für erneuerbare Energien, also im Wesentlichen Solarenergie, Windenergie und noch etwas Biomasse, mit denen es auch bei bester Fantasie überhaupt nicht möglich war, klimaneutral zu werden. Unglaublich. Noch vor 2021 waren die Ausbauziele so niedrig, dass wir über 100 Jahre für die Energiewende gebraucht hätten und es eigentlich nie geschafft hätten, klimaneutral zu werden. Planungen und Gesetze, die sich komplett widersprochen haben.
Und das wurde dann bei der Ampel von Robert Habeck geändert und besser, richtig?
Geändert, ja. Viel besser natürlich auch. Wirklich gut. Naja, auch Robert Habeck hatte ich damals kritisiert. Er hat immer versprochen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das kann aber nicht klappen, wenn wir erst 2045 klimaneutral werden. Das sagt auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen und andere Kolleginnen und Kollegen aus den Klimawissenschaften. Aber geschenkt. Robert Habeck hat sich auch nicht getraut, das Ziel der Klimaneutralität vorzuziehen. Aber immerhin, und das rechne ich ihm hoch an, hat er einen schlüssigen Plan aufgestellt, mit dem wir wirklich bis 2045 hätten klimaneutral werden können. Erstmals gab es so einen Plan. Dazu hat er die Ausbauziele für die Photovoltaik und die Windkraft massiv angehoben und viele Gesetze so geändert, dass der Ausbau sich auch deutlich beschleunigt hat. Im Jahr 2021, dem letzten Merkel-Jahr, wurden knapp 6 Gigawatt Photovoltaik installiert. 2024 waren es dann 16.
Wow, mehr als 2,5 Mal so viel. Das nenne ich mal Zeitenwende bei der Energiewende. Und beim Wind?
Da ging es von 1,6 auf 2,3 Gigawatt hoch. Immerhin plus 40%.
Das ist ja nicht so viel wie Solar, aber das reicht sicherlich nicht für das Erreichen der Klimaschutzziele.
Nein, ganz klar. Die eigentlichen Ausbauziele, die waren ja auch höher. Aber beim Wind war es deutlich schwieriger, die Gesetze beim Ausbau so zu ändern, dass der Ausbau mehr Tempo aufnimmt. Gesetzesänderungen brauchen hier Zeit, bis sie Wirkung zeigen. Und das hat aber auch inzwischen geklappt. Dieses und nächstes Jahr werden wir noch deutlich höhere Zahlen sehen. Der Aufschwung kommt einfach mit ein bisschen Zeitversatz.
Wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber Frau Reiche möchte das Ausbautempo jetzt reduzieren. Das begründet sie mit ihrem Energiewende-Monitoring. Dann lass uns doch mal einen Blick darauf werfen, was jetzt geplant ist. Was sagt das Monitoring denn eigentlich zum nötigen Ausbau erneuerbarer Energien?
Das ist spannend. Hier nennt es nämlich überhaupt gar keine konkreten Zahlen. Das EWI, also das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln, das die Energiewende-Monitoring-Studie verfasst hat, empfiehlt, ich zitiere, der Ausbau erneuerbarer Energieanlagen ist weiterhin in hohem Umfang nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Und das ist schon wirklich spannend. In Teilen widerspricht das komplett der Interpretation von Frau Reiche.
Sehe ich das richtig? Es klingt so, als findest du die EWI-Studie gut. Bevor sie rauskam, warst du doch noch extrem skeptisch. Von vielen Seiten wurde im Vorfeld kritisiert, dass das EWI sehr stark mit Energiekonzernen verflochten ist.
Ja, du hast recht. Ich war wirklich skeptisch. Aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen vom EWI und BET Consulting, die waren ja auch noch an der Studie beteiligt, im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten einen ganz guten Job gemacht haben. Die Aufgabenstellung hat das Wirtschaftsministerium vorgegeben. Die haben die sich ja nicht selber ausgedacht. Und die Aufgabenstellung war ja schon relativ schräg. Die war ja schon so angelegt, dass im Prinzip das rauskommen sollte, was Frau Reiche verkünden wollte. Deswegen hätte ich diese Studie nicht machen wollen. Aber EWI und BET wussten auch, dass sie unter massiver Beobachtung stehen. Jede zweifelhafte Passage, die wäre ihnen um die Ohren geschlagen worden. Und darum haben sie auch tunlichst darauf geachtet, möglichst sauber zu arbeiten. Und das haben sie aus meiner Sicht auch ganz gut gelöst. Die Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie, die war dann aber auch relativ skurril. Man hatte den Eindruck, es wären zwei getrennte Veranstaltungen. Vom EWI und BET wurden die Ergebnisse der Studie relativ nüchtern und unaufgeregt vorgetragen und dabei versucht, sachlich zu analysieren, welche Stellschrauben zu drehen sind. Frau Reiche hat dann ihre schon vor der Studie gemachten Aussagen im Wesentlichen noch einmal alle wiederholt. In einem 10-Punkte-Plan drastische Änderungen angekündigt und gar keinen großen Bezug zur Studie hergestellt.
Ja, das ist schon ziemlich verrückt. Wie rechtfertigt eigentlich die Ministerin die Kürzungen bei den Ausbauzielen der Photovoltaik und der Windenergie und was ist da zu erwarten?
Ein großer Streitpunkt ist, wie sich der Strombedarf in den nächsten 5 Jahren entwickeln wird.
Naja, der wird ja doch sicherlich deutlich steigen. Das ist doch eigentlich klar. Bei den Gebäuden und im Verkehr werden die Klimaziele momentan überhaupt nicht erreicht. Soll das irgendwie funktionieren, brauchen wir viel mehr Elektromobilität und auch viel mehr Wärmepumpen und beides braucht Strom. Und die KI, die jetzt immer mehr benutzt wird, braucht viele Rechenzentren. Die sind auch stromhungrig.
Ja, richtig. Und wenn wir dann so richtig technologieoffen sind, was einige ja immer wieder anmahnen und damit meinen, dass erstmal alles beim Alten bleibt, wie zum Beispiel beim Verbrenner, und wir dann viel später Wasserstoff oder E-Fuels brauchen, um diese alte Technologie weiter zu betreiben, dann brauchen wir noch mehr Strom. Die Herstellung von grünem Wasserstoff oder E-Fuels, das sind richtige Stromfresser. So oder so wird die Energiewende zu einem massiven Anstieg des Strombedarfs führen. Robert Habeck ging von einem Anstieg des gesamten Strombedarfs bis 2030 auf 750 Terawattstunden, also 750 Milliarden Kilowattstunden aus. Im letzten Jahr waren wir bei etwas über 500.
Von gut 500 auf 750, das ist schon eine große Steigerung. Und was meint Frau Reiche und was sagt die Studie dazu?
Die Studie, die hat keine eigenen Berechnungen dazu gemacht. Sie ist eine sogenannte Metastudie, die verfügbare Studien analysiert, vergleicht und zusammenfasst. Im Auftrag vom Ministerium war auch definiert, welche Studien berücksichtigt werden sollen. Und unglaublich, da waren auch Studien dabei, mit denen die Klimaschutzziele gar nicht erreichbar sind. Daraufhin haben EWI und BET aber auch hingewiesen. Und unter Berücksichtigung all dieser Studien kamen sie dann auf eine Bandbreite von 600 bis 700 Terawattstunden.
700 ist ja nicht so weit weg von 750. Damit könnte man ja noch leben.
Ja, aber im Tagesthemeninterview hat Frau Reiche schon mal klargemacht, dass sie ziemlich willkürlich eher von 600 als von 700 ausgeht. Das sind 20% weniger Strombedarf in 5 Jahren als geplant. Das ist dann schon relativ heftig und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf den Ausbau erneuerbarer Energien.
Okay, das war erstmal der Strombedarf. Über den Ausbau erneuerbarer Energien hatten wir ja noch gar nicht geredet. Und sind da Empfehlungen in der Studie drin?
Na, da bleibt die Studie relativ vage. Aber die Ministerin hat ja gelobt, sie wolle weiterhin am Ziel von 80% erneuerbaren Energien bis 2030 bei der Stromerzeugung festhalten.
Verstehe ich das jetzt richtig? Unter der Ampel wurde festgelegt, wir erzeugen 80% von den 750 Terawattstunden mit erneuerbaren Energien. Frau Reiche möchte nun 80% von 600 Terawattstunden mit erneuerbaren Energien erzeugen, hat aber den Strombedarf von 600 Terawattstunden ohne große Begründung ziemlich selbstherrlich festgelegt.
Ja, stimmt, korrekt. Nach den alten Vorgaben hätten wir die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gut verdoppeln müssen. Sehr ambitioniert, aber nötig, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Jetzt müssen wir immer noch Erneuerbare zubauen, aber halt viel weniger als vorher geplant. Über das Erreichen von Klimaschutzzielen brauchen wir dann erst gar nicht nachdenken. Die sind so gar nicht zu erreichen.
Und dann auch wohl nicht die Energieunabhängigkeit. Das heißt, wir bleiben weiterhin massiv von Importen von Öl und Erdgas abhängig und damit auch Spielball der großen Mächte auf der Welt. Mit sehr hohem Risiko für unsere Energiepreise.
Ja, ganz klar. Das ist eine Hochrisikostrategie, die Frau Reiche da fährt. Um das zu verstehen, müssen wir etwas ausholen. Wir haben bis jetzt ja nur über den Strom gesprochen. Beim Strom sollen bis 2030 80% erneuerbar werden. So weit, so gut. Wir streiten noch, wie viel Strom es denn dann sein wird. Entscheidend für die Unabhängigkeit und den Klimaschutz ist aber, wie viel erneuerbare Energien am Gesamtenergieaufkommen decken. Die von uns verbrauchte Energie ist ja nicht nur Strom, sondern auch Benzin und Diesel zum Autofahren, Heizöl und Erdgas zum Heizen und jede Menge fossiler Energien für die Industrie. Entscheidend ist also das Gesamtenergieaufkommen und nicht nur alleine der Strom.
Das ist doch ein guter Hinweis. 80% erneuerbare Energien bei der Stromversorgung bedeuten ja nicht, dass wir 80% erneuerbare Energien am Gesamtenergieaufkommen haben. Wie groß wäre denn der Anteil erneuerbarer Energien heute und im Jahr 2030 nach den neuen Planungen?
Das hängt natürlich von einigen Randbedingungen ab, aber man kann das mal ganz grob überschlagen. Im Jahr 2024 waren wir beim Gesamtenergieaufkommen und hier noch eine Ergänzung für die Fachleute, die mithören. Darunter verstehe ich die Endenergie und die stoffliche Nutzung bei der Industrie. Da waren wir dann nur bei 21% Anteil von erneuerbaren Energien.
Wow, beim Strom sind wir jetzt schon bei weit über der Hälfte. Nur 21% am Gesamtenergieaufkommen? Ich glaube, das haben wenige auf dem Schirm. Das heißt, wir brauchen wirklich richtig viele Energieimporte.
Natürlich, wir sind voll abhängig. Wir haben noch ein bisschen Förderung von fossilen Energien im eigenen Land, aber nicht viel, im Wesentlichen Braunkohle. Der Rest, also rund 70%, werden importiert.
Und was ist jetzt für 2030 zu erwarten?
Mit den neuen Zielvorgaben? Na, da kommen wir von den 21% erneuerbaren Energien am Gesamtenergieaufkommen vielleicht auf rund 30%.
Der Einsatz an Braunkohle soll ja auch weiter sinken. Außer Braunkohle haben wir halt auch nicht mehr viel Vorkommen von fossilen Energieträgern. Und auch wenn wir über neue Erdgasbohrungen reden, so wahnsinnig große Mengen können in Deutschland dazu nicht hinzukommen.
Naja, ich würde mal sagen, dazukommen, das ist schon sehr, sehr optimistisch. Also ich gehe da mal fest davon aus, die Fördermengen für Erdöl und Erdgas in Deutschland, die werden eher noch weiter zurückgehen. Wir können den Rückgang bestenfalls verlangsamen.
Das heißt, der Import von fossilen Energieträgern wird bis 2030 auch noch extrem hoch bleiben, oder?
Ja klar, was denn sonst? Mit den neuen Ausbauzielen für die erneuerbaren Energien werden wir 2030 immer noch bei deutlich über 60% an fossilen Energieimporten landen.
Was? Wir sind jetzt etwa bei 70% Anteil fossiler Energieimporte. Und das sollen 2030 deutlich über 60% bleiben? So werden wir ja nie energieunabhängig. Die nächste Öl- und Gaskrise, die trifft uns dann immer noch mit voller Wucht. Da ist es doch völlig naiv, wenn Frau Reiche von beherrschbaren Kosten redet. Und Klimaschutz können wir dann auch in die Tonne treten.
Das ist ganz klar. Also mit dem neuen Tempo hätten wir gar keine Chance, vor 2060 klimaneutral zu werden.
2060? Das haben Herr Merz und Frau Reiche offenbar durchaus verstanden. Sonst hätten sie das Jahr 2045 für das Erreichen der Klimaneutralität in den letzten Monaten ja nicht immer wieder in Frage gestellt.
Ja, und um dann am Ende immer wieder zu sagen, dass sie doch an der Klimaneutralität im Jahr 2045 festhält. Was anderes würde ja vermutlich auch die SPD nicht mitmachen.
Liebe SPD, was bringt uns ein Klimaziel, das nur auf dem Papier steht und gar nicht erreichbar ist? Denkt doch mal nach. Ihr stellt doch den Klimaschutzminister.
Wenn das so kommt, wie Frau Reiche es plant, sind wir wieder da, wo wir vor der Ampelregierung waren. Wir haben von der Regierung Versprechungen für eine Klimaneutralität, die mit den Ausbauzielen, die erneuerbare Energien machen sollen und dem Tempo der Energiewende nicht mal ansatzweise erreichbar sind.
Ist das überhaupt verfassungskonform? Das Verfassungsgericht hat doch klare Vorgaben zum Klimaschutz gemacht.
Also ich persönlich denke nicht. Und es sind ja auch schon Klagen anhängig. Es kann gut sein, dass mitten in der Legislaturperiode alle Vorschläge von Frau Reiche per Gerichtsbeschluss kassiert werden. Und dann ist die Aufregung wieder groß.
Schon ziemlich dreist, dass Frau Reiche ihre Vorschläge unter der Überschrift klimaneutral werden, wettbewerbsfähig bleiben, verkauft. Das war die Überschrift ihres 10-Punkte-Plans, den sie auf der von dir angesprochenen Pressekonferenz ebenfalls verkündet hat. Wollen wir mal die 10 Punkte kurz durchgehen?
Ja, sehr gerne.
Den ersten Punkt, also die Ausbauziele der erneuerbaren Energien, haben wir ja schon besprochen. Im zweiten Punkt fordert Frau Reiche eine neue Förderung für den Ausbau erneuerbarer Energien. Sie redet da vom Contract for Difference und Verpflichtung für Direktvermarktung. Im Punkt 7 fordert sie zudem, das Förderregime, also die Regeln und den Umfang der Förderung für erneuerbare Energien zu überprüfen. Alle Fördermaßnahmen und Subventionen sollen auf ihren Nutzen hin überprüft und auf das unbedingt Notwendige reduziert werden. Also Punkt 2 und Punkt 7 gehören da irgendwie zusammen. Ich glaube, die Begriffe Contract for Difference und Verpflichtung zur Direktvermarktung, die musst du nochmal näher erklären. Beides betrifft die aktuelle Förderung von erneuerbaren Energien.
Ja, gerne. Dann schauen wir uns doch mal das jetzige Vergütungsmodell für geförderte erneuerbare Energieanlagen, also im Wesentlichen Windkraftanlagen und größere Solaranlagen an. Kleine Dachsolaranlagen, also Solaranlagen auf Einfamilienhäusern oder kleineren Gewerbebetrieben, sind ein Sonderfall, die lassen wir erstmal außen vor. Diese Förderung hat in der Tat einige Nachteile. Wenn die Börsenstrompreise über viele Stunden negativ sind, entfällt die Förderung. Hohe Börsenstrompreise können die Anlagenbetreiber von großen erneuerbaren Energieanlagen hingegen einstreichen. Diese lassen dann die Gewinne steigen. Das mit den hohen Gewinnen war während der Gaspreiskrise stark in der Kritik. Das hat sich aber inzwischen wieder normalisiert. Die Zeiten mit negativen Börsenstrompreisen nehmen aber immer mehr zu, sodass das aber auch zu einem Risiko für die Anlagenbetreiber wird. Wie will man kalkulieren, in wie vielen Stunden man in 10 Jahren keine Vergütung mehr bekommt?
Und da soll das Contract for Difference helfen?
Ja, weil dort gibt es einen garantierten Preis. Fällt der Börsenstrompreis unter diesem Preis, gleicht der Staat die Differenz aus. Liegt der Börsenstrompreis oberhalb des garantierten Preises, werden die Überschüsse wieder an den Staat abgeführt. Für beide Seiten, also sowohl die Anlagenbetreiber als auch den Staat, gibt es mehr Planungssicherheit.
Das hört sich doch sehr vernünftig an und scheint mir positiv zu sein.
Ja, zumindest für alle, die nicht zocken wollen und Planungssicherheit brauchen. Für kleine Dachanlagen ist die Entwicklung allerdings nicht positiv. Vom Contract for Difference werden sie nicht profitieren, da bei ihnen etwas andere Regeln gelten. Dafür trifft sie künftig die Pflicht zur Direktvermarktung, die bei großen Anlagen heute schon gilt. Bei den kleinen Anlagen kommt es eigentlich darauf an, dass sie einen einfachen Zugang zur Einspeisevergütung haben. Bisher hast du deine Anlage nur angemeldet, liest den Zähler ab und bekommst die Einspeisevergütung dann einfach überwiesen. Ein erheblicher Zusatzaufwand, ja, das schreckt doch an dieser Stelle ab. Doch genau diese einfache Einspeisevergütung, die soll gestrichen werden. Alle sollen jetzt ihren Strom direkt vermarkten.
Bekommen dann kleine Anlagen noch Geld für ihren eingespeisten Strom?
Theoretisch ja, aber sie müssen sich einen Direktvermarkter suchen, der ihren Strom an der Börse verkauft und ihnen dann auch die garantierte Vergütung auszahlt. Die Vermarkter werden allerdings Margen kassieren, die die Auszahlung weitgehend wieder auffressen. Im Prinzip ist das Streichen der Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen, die Frau Reiche ja schon angekündigt hat. Für große Anlagen ändert sich nicht viel. Die müssen sich ja sowieso schon einen Direktvermarkter suchen. Da sind allerdings die Gebühren nicht so dramatisch.
Sie hat auch gesagt, dass sich Solaranlagen ja bereits über den Eigenverbrauch rechnen und deswegen keine besondere Förderung mehr brauchen.
Naja, in Einzelfällen, da mag das schon stimmen. Bei unserer Hochschule zum Beispiel, da wird fast der gesamte Strom selbst verbraucht. Das Dach ist relativ klein, der Stromverbrauch ist permanent hoch, da passt dann alles. Bei Einfamilienhäusern, da hast du immer Überschüsse, die du nicht selbst verbrauchen kannst. Dafür bekommst du dann eine Einspeisevergütung und die ist ein Teil der Refinanzierung der Solaranlage. Fällt die weg, rechnet sich die Anlage nicht mehr oder man muss sie halt viel kleiner bauen, dass man weniger Überschüsse hat und dann einfach nur noch Eigenverbrauch machen kann. Und alleine die Ankündigung, die Einspeisevergütung zu streichen, die sorgt ja für Verunsicherung und es sorgt dafür, dass viele Menschen gar nicht mehr über die eigene Photovoltaikanlage nachdenken. Da ist also System dahinter.
Das heißt, du erwartest, dass es viel weniger kleine Photovoltaikanlagen geben wird?
Ja, ganz klar. Der Markt für Dachphotovoltaikanlagen ist sowieso schon in den letzten Monaten ziemlich zusammengebrochen. Wenn jetzt Frau Reiches Ankündigung und Maßnahmen noch dazukommen, na dann geht's noch weiter abwärts.
Wenn weniger Anlagen gebaut werden, dann müssen doch auch Jobs abgebaut werden. Und viele Unternehmen in dem Bereich droht doch dann auch die Insolvenz.
Ja, sicher. Das ist ein bisschen wie 2012, wo die Regierung auch schon die Energiewende ausgebremst hat. Keine guten Aussichten für kleine Akteure der Energiewende, wie kleine Solarunternehmen, zum Beispiel Planungs- und Handwerksbetriebe. Für die Großen, also die Energiekonzerne und die großen Projektgesellschaften, ändert sich allerdings nicht so dramatisch viel.
Dann ist doch die Bezeichnung von Frau Reiche als Energiekonzernlobbyistin durchaus berechtigt. Bevor sie Ministerin wurde, hat sie bei einem Energiekonzern gearbeitet. Die Weichen sollen offenbar so gestellt werden, dass das Geschäft mit der Energiewende nur noch die Großen machen. Wenn aber die Privatmenschen rausgedrängt werden, zerstört das doch die Energiewende-Akzeptanz.
Ja, aber das wird hier offenbar ganz bewusst in Kauf genommen.
Oh Mann, das Thema Akzeptanz ist doch auch nichts Neues. Wir haben das auch schon bei der Windkraft erlebt. Da, wo die Menschen teilhaben können, sei es durch Bürgerwindparks oder sprudelnde Gemeindeeinnahmen, ist die Akzeptanz hoch. Haben die Menschen aber das Gefühl, es würden nur andere Profite zu ihren Lasten machen, sind die Widerstände groß. Bei der Solarenergie wiederholen wir nun genau diesen Fehler. Na, dann schauen wir uns mal den dritten Punkt aus Reiches 10-Punkte-Liste an. Den Ausbau der Netze. Der Zubau von erneuerbaren Energien und Speicher soll künftig räumlich gesteuert werden. An einigen Stellen in Deutschland lassen sich erneuerbare Energieanlagen und Speicher recht problemlos ins Netz integrieren. Andererorts sind die Netze schon recht voll. Dort müssen erst einmal die Netze ausgebaut werden. Erstmal dort zu bauen, wo es am einfachsten und damit auch am schnellsten geht, ist eigentlich erstmal ein richtig guter Punkt.
Wenn man es ordentlich macht, dann ja. Diesen dritten Punkt von Reiches Liste kann man auch noch mit dem sechsten zusammenfassen. Hier fordert Frau Reiche freie Märkte und das Festhalten an einer einheitlichen Strompreiszone.
Strompreiszone, das müssen wir auch nochmal erklären. Das europäische Verbundnetz ist doch in verschiedene Strompreiszonen unterteilt. In Deutschland gibt es aber nur eine einzige Strompreiszone.
Ja, zu der aber auch Luxemburg gehört.
Gut. Und das heißt, wir haben überall den gleichen Strompreis. Man kann sich in München also Strom von einer Windkraftanlage bei Flensburg einkaufen und wir tun so, als wären alle nötigen Leitungen dafür da, ihn auch zu transportieren.
Richtig. Und alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass das völliger Quatsch ist. Andere Länder wie Schweden haben darum auch mehrere Strompreiszonen.
Und was ist der Nachteil einer einzigen Strompreiszone?
Wie gesagt, wir tun so, als wenn es unendlich viele Leitungen in dieser Strompreiszone gibt. Kupferplatte. Bestellt nun jemand aus München in Flensburg günstigen Windstrom und kann dieser nicht transportiert werden, weil die Leitungen von Nord nach Süd alle schon voll sind, dann muss dieser Strom doppelt vergütet werden. Einmal bekommt der Betreiber der Windkraftanlage im Norden sein Geld, bestellt ist bestellt. Damit in München der gekaufte Strom zur Verfügung steht, muss dort nun ein fossiles Kraftwerk hochgefahren werden, weil der bestellte Strom nicht transportiert werden kann. Auch dieses Kraftwerk muss bezahlt werden. Die Fachleute nennen das dann Redispatch.
Und dann fällt dieser teure Redispatch bei mehreren Strompreiszonen?
Na, er wird zumindest weniger. Teilen wir Deutschland beispielsweise in zwei Strompreiszonen, gibt es einen eigenen Strompreis im Norden und einen im Süden. Beide Strompreise werden nach Angebot und Nachfrage getrennt ausgehandelt. Zwischen beiden Zonen kann nur so viel Strom gehandelt werden, wie auch durch die Leitung passt.
Das wäre doch ein super Konzept, um Geld zu sparen, wie Frau Reiche es möchte. Warum will sie das denn nicht?
Naja, das ist dann halt der lange Arm von Markus Söder. Da im Süden lange Zeit zu wenige Windkraftanlagen gebaut wurden, wäre dort der Strom meist deutlich teurer als im Norden. Keine guten Aussichten für Bayern. Und weil Herr Söder das nicht will, gibt's das halt nicht.
Das heißt, weil Herr Söder lange Zeit die Energiewende blockiert hat, zahlen wir alle nun mehr Geld für unsere Stromversorgung? Nun ja. Immerhin soll der Zubau von erneuerbaren Energien und Speichern künftig räumlich gesteuert werden, was auch immer das heißt.
Okay, diese Steuerung kann man durchaus machen. Wie genau, muss Frau Reiche noch näher erklären. Ergänzend zur Aufteilung des Marktes in verschiedene Strompreiszonen ist das sicherlich auch nicht falsch. Aber so wird es vermutlich nur wieder ein neues bürokratisches Monster, das der Energiewende am Ende definitiv nicht gut tut und am Ende für alle teuer wird. Diese Steuerung ist nämlich nicht trivial, da musst du viele, viele Regeln aufstellen.
Okay, das, was am Anfang gut klingt, ist es, wenn man länger darüber nachdenkt, also doch nicht. Spannend, Frau Reiche will Kosten sparen und schafft dann für alle eine vermutlich teure Bürokratie. Was ist denn jetzt mit dem vierten Punkt? Wir sollen technologieneutrale Kapazitätsmärkte implementieren. Ich glaube, das musst du nochmal für alle verständlich erklären.
Okay, ich probiere es. Wir alle kennen es. Der Strom wird nach Kilowattstunden bezahlt, also nach der eingespeisten Energiemenge. Jede private Solaranlage bekommt nur Geld für den Strom, der auch wirklich ins Netz eingespeist wird. Jetzt gibt es in Deutschland durch die Schwankungen der Solar- und Windstromerzeugung immer wieder Zeiten mit wenig Solar- und Windstrom. Zu diesen Zeiten brauchen wir Speicher- oder Reservekraftwerke, die einspringen. Oftmals sind es aber nur wenige Stunden im Jahr. Diese Kraftwerke können sich dann kaum mehr rechnen, es sei denn, der Strom würde dann absurd teuer werden, da sie ja nur in sehr wenigen Stunden ihre Baukosten wieder reinholen müssen. Und um das zu lösen, möchte man Kapazitätsmärkte schaffen.
Und dann werden die Kraftwerke anders bezahlt. Also praktisch dafür, dass sie einfach nur da sind und nicht mehr nur für den eingespeisten Strom?
Ja, richtig. Dann definiert man eine gewisse Leistung von Kraftwerken, die dafür bezahlt werden, dass sie eine bestimmte Zeit im Jahr zur Verfügung stehen. Wir vergüten also nicht mehr ausschließlich den eingespeisten Strom, sondern wir bezahlen die Einsatzbereitschaft von Kraftwerken. Und technologieoffen heißt, dass sich alle möglichen Technologien an diesem Markt beteiligen können.
Aus meiner Sicht klingt das doch erstmal sinnvoll.
Ja, ist es eigentlich auch, wenn da nicht das Kleingedruckte wäre.
Was meinst du damit?
Über Kapazitätsmärkte redet Frau Reiche eigentlich nur in der Überschrift.
Oh ja, richtig. Wenn du weiterliest, steht da, es soll Ausschreibungen für flexible Grundlastkraftwerke geben. Das ist interessant. Können nicht auch Batteriespeicher, Batterien von Elektroautos oder auch Stromverbraucher, die gezielt bei Stromüberschüssen eingeschaltet und bei Stromknappheit ausgeschaltet werden, weiterhelfen?
Ja, und mir ist es völlig unbegreiflich, warum Frau Reiche die Diskussion auf flexible Grundlastkraftwerke fokussiert. Ich meine, Grundlastkraftwerk, das ist sowieso ein Begriff aus der alten Energiewelt, aus dem letzten Jahrhundert. Das sind Kraftwerke, die 24/7, also rund ums Jahr durchlaufen, nix mit flexibel. Sowas braucht heute kein Mensch mehr. Ein flexibles Grundlastkraftwerk ist ein Widerspruch an sich.
Und das mit den Grundlastkraftwerken wird auch weiter definiert. Da steht insbesondere Gaskraftwerke mit Umstellungsperspektive auf Wasserstoff werden priorisiert. Ja, was denn nun? Soll es eine Technologieoffenheit geben oder soll nur eine einzige Technologie priorisiert werden? Das widerspricht sich auch.
Ja, und wenn man die Reden von Frau Reiche gehört hat, ist ganz klar, dass offenbar Technologieoffenheit hier nicht wirklich gewollt ist. Wenn man diesen Passus genau liest, dann sollen die nötigen Kapazitäten von fossilen, klimaschädlichen Erdgaskraftwerken zur Verfügung gestellt werden, die nicht nur Kapazitäten liefern, sondern auch sonst im Jahr relativ lange laufen. Stichwort Grundlastkraftwerke. Das kann aber natürlich nur klappen, wenn man den Ausbau erneuerbarer Energien drosselt, weil es sonst bald keinen Platz mehr gibt für die Stromerzeugung aus Grundlastkraftwerken im Netz.
Na, da wären wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aber die Regeln sollen offenbar so gestaltet werden, dass am Ende auch wirklich Erdgaskraftwerke kommen. Die sollen dann perspektivisch auf Wasserstoff umgestellt werden. Immerhin.
Ja, auch da muss ich protestieren. Ich meine, was ist denn das für ein Satz? Umstellungsperspektive auf Wasserstoff. Ein Dieselauto hat auch eine Umstellungsperspektive auf Wasserstoff. Wenn du für 500.000 Euro den Dieselmotor ausbaust, einen Elektromotor und eine Brennstoffzelle einbaust, dann wird das sogar dort was mit dem Wasserstoff. Wir haben eine ganz klare Umstellungsperspektive. So ein Unsinn. Zu dem Preis wird das doch niemand machen. Und genauso ist es bei den Kraftwerken. Du brauchst wasserstofffähige Erdgaskraftwerke und nicht perspektivisch wasserstofffähige Erdgaskraftwerke. Das muss von Anfang an mit eingeplant werden und auch eingebaut werden. So ist das nur ein Placebo, wo Wasserstoff draufsteht, aber am Ende nie Wasserstoff drin sein wird.
Ich sehe schon, an dem Punkt lässt du kein gutes Haar an der Ministerin. Gut, wie wäre es denn mit Punkt 5 aus Reiches 10-Punkte-Plan? Hier geht es um Flexibilität und Digitalisierung des Stromsystems.
Genau, da geht es um den Einbau von Smart Mietern.
Smart Mieter sind intelligente Stromzähler. Die braucht man, wenn es variable Stromtarife gibt, also Zeiten mit niedrigen und Zeiten mit hohen Strompreisen. Die lassen sich dann an die Endkundinnen und Endkunden durchreichen und die passen ihren Strombedarf an das Angebot an. Also zum Beispiel wird die Waschmaschine zur Mittagszeit angemacht oder das Elektroauto geladen, weil da viel Solarstrom im Netz ist und der Strompreis niedrig ist. Dadurch brauchen wir dann weniger Netze und Speicher. Smart Meter sind also essentiell für die Energiewende. Der Rollout von Smart Metern soll ambitioniert erfolgen.
Naja, wenn das genauso ambitioniert klappt wie der Ausbau des Mobilfunknetzes auf dem Land, na dann gute Nacht. Aber ja, der Punkt ist erstmal richtig adressiert. Und das ist auch ganz klar von den Vorgängerregierungen, also nicht nur von der Ampel, liegen geblieben und kein Versäumnis von Frau Reiche. In Dänemark haben wir schon seit Jahren 100% Smart Meter. In Deutschland liegen wir, ratet mal, gerade mal bei 3%. Es ist ja schon gut, dass darüber endlich mal geredet wird. Beim Reden darf es aber nicht bleiben.
Immerhin werden bei diesem Punkt aber schon auch mal die Batterien angesprochen.
Ja, aber warum nur hier? Die gehören doch auch in den Bereich der Kapazitätsmärkte. Warum lässt man die da außen vor? Wir haben rund 2 Millionen Heimspeicher in den Kellern stehen, die zusammen mit Solaranlagen aufgebaut wurden. Die könnten zumindest die absoluten Spitzen in der Dunkelflaute kletten. Es werden aktuell gigawattweise große zentrale Batteriespeicher geplant und viele davon auch gebaut. Aber die dürfen nur ein kleines bisschen beim Stromhandel mitspielen. Und bidirektionales Elektroautoladen wird überhaupt nicht genannt. Wir könnten mit Elektroautobatterien in wenigen Jahren eine ganze Nacht in Deutschland überbrücken und reden nicht darüber, dass wir dafür dringend die nötigen Rahmenbedingungen schaffen müssen. All diese Instrumente sind vermutlich preiswerter als Erdgaskraftwerke. Wenn es Frau Reiche darum wirklich geht, die Stromkosten zu senken, dann müssen doch auch die günstigsten Player zuerst in den Markt.
Ja, auf alle Fälle. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Rahmenbedingungen, an denen es so oft hapert und sich die Regierungen immer so unendlich schwer tun. Dann kommen wir doch mal zum letzten Komplex. Die Punkte 8, 9 und 10 kann man zusammenfassen. Unter Punkt 8 sollen Innovationen gefördert werden. Hierunter versteht Frau Reiche beispielsweise die Kernfusion, sowie Wasserstoff und seine Derivate in allen Farben und CCS. Wasserstoff und CCS werden in Punkten 9 und 10 noch einmal weiter ausgeführt. Worum es geht, erklären wir noch einmal gleich im Detail. Über die Kernfusion reden wir heute mal besser nicht. Die ist noch so weit von der Markteinführung entfernt, dass sie für die deutsche Energiewende sowieso keine Rolle mehr spielen wird. Dann bleiben wir mal beim Wasserstoff. Wasserstoff und seine Derivate in allen seinen Farben. Das klingt interessant, das klingt bunt, aber ist leider nicht so positiv, wie es klingt und somit auch erklärungsbedürftig.
Aus Wasserstoff kannst du wasserstofffähige Energieträger machen, wie die berühmten E-Fuels, also synthetischen Diesel, Benzin oder auch Kerosin für den Flugverkehr. Das wären dann die Derivate. Unter allen Farben steigen wir nochmal kurz in die Wasserstofffarbenlehre ein. Grüner Wasserstoff wird mit grünem Strom, also Strom von Solar- und Windkraftanlagen, hergestellt. Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas hergestellt, das ist sehr klimaschädlich. Und beim blauen Wasserstoff nimmt man den teuren grauen Wasserstoff, trennt das Kohlendioxid, das bei der Herstellung entsteht, ab und lagert das irgendwo unter der Erde. Das Abscheiden und Endlagern von Kohlendioxid, das nennt man CCS. CCS steht für Carbon Dioxide Capture and Storage.
Ich fasse nochmal zusammen. Farbenlehre im Schnelldurchlauf. Grüner Wasserstoff ist der gute Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Grauer Wasserstoff ist besonders dreckig und wird aus Erdgas hergestellt. Bei blauem Wasserstoff versucht man, grauen Wasserstoff wieder irgendwie sauber zu bekommen, indem man das Kohlendioxid abtrennt und entlagert. Und das soll jetzt alles zum Einsatz kommen?
Ja, offenbar ja. Wobei beim grauen Wasserstoff sicher selbst auch Frau Reiche abwenken wird. Grauer Wasserstoff kommt heute in der chemischen Industrie zum Einsatz, da wo man halt Wasserstoff dringend braucht. Aber wenn du aus grauem Wasserstoff Strom herstellen willst, wird der Strom irre teuer und du hast noch mehr CO2-Emissionen, als wenn du Erdgas verbrennst. Das macht also gar keinen Sinn. Frau Reiche geht es bei dem Passus offenbar um den sogenannten blauen Wasserstoff.
Das heißt, die perspektivisch wasserstofffähigen Erdgaskraftwerke, die vermutlich sowieso nie wasserstofffähig werden, sollen dann möglicherweise mit blauem Wasserstoff statt mit grünem Wasserstoff laufen?
Ja, so kann man den Passus wohl lesen. Wobei bei Punkt 9 steht, dass man diesen Wasserstoff erstmal in anderen Bereichen als in Kraftwerken einsetzen möchte.
Und ergibt das Sinn? Dieser blaue Wasserstoff ist doch gar nicht klimaneutral.
Richtig. Und das kann auch Frau Reiche in der von ihr beauftragten Studie vom EWI und BET nachlesen. Das Kohlendioxid lässt sich nie vollständig auffangen. Für blauen Wasserstoff ist nach wie vor die Erdgasförderung nötig. Schließlich wird daraus der Wasserstoff hergestellt. Und genau bei dieser Förderung entweicht jede Menge klimaschädliches Methan. Da hilft es auch wenig, wenn dann am Ende der Verbrennung ein Teil des Kohlendioxids aufgefangen wird. Der Klimavorteil von blauem Wasserstoff zu fossilem Erdgas ist zwar da, aber nicht sonderlich groß. Dafür ist der blaue Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas sündhaft teuer. Selbst das EWI gibt an, dass der blaue Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas 2 bis 3 Mal teurer ist. Und da sind noch nicht mal alle Kosten drin. Es gab eine Fußnote, dass die Infrastruktur wie Kohlendioxid-Pipelines etc. von jemand anderem bezahlt wird. Der preisliche Unterschied zu grünem Wasserstoff ist da nicht mehr groß. Dann kann man doch auch gleich den richtigen grünen Wasserstoff nehmen und dann ist man wenigstens klimaneutral. Man überspringt dann eine irre teure und wenig nützliche Zwischentechnologie, den blauen Wasserstoff.
Es ist dann doch eigentlich gar nicht zu verstehen, warum es denn ein so großes gesteigertes Interesse an diesem blauen Wasserstoff gibt. Das kann doch nur daran liegen, dass dieser auf Erdgas basiert und die Erdgaslobby so weiter ihre Geschäfte machen kann. Gut, zum blauen Wasserstoff gehört auch das CCS, also das Abtrennen und Endlagern von Kohlendioxid. Das CCS ist so wichtig, dass Frau Reiche ihm auch nochmal einen Extrapunkt gegeben hat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Robert Habeck sich auch für CCS eingesetzt hat.
Ja, richtig. Und auch ich bin der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall CCS. Ohne CCS kannst du keinen klimaneutralen Zement oder auch keinen klimaneutralen Stahl herstellen. Bei der Zementherstellung und der Stahlherstellung entsteht immer Kohlendioxid. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und eine Welt ohne Stahl und ohne Zement wird es nicht geben. Das heißt, wir müssen die Technologie zum Abtrennen und Endlagern von Kohlendioxid auf die Spur bringen. Sonst können wir 2045 nicht klimaneutral werden. Jetzt kommt aber ein ganz großes Aber. Aber wenn wir versprechen, dass mit dem CCS der Wasserstoff sauber wird, was er damit gar nicht werden kann, oder dass wir irgendwie perspektivisch Erdgaskraftwerke umrüsten und so weiter fossiles Erdgas verbrennen können, dann ist das etwas, was nie passieren wird. CCS ist irre energieaufwendig und irre teuer. Im Zweifelsfall wird man dann immer argumentieren, dass wir es weglassen müssen, um unsere Wirtschaft nicht zu ruinieren. Und dann verbrennen wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Erdgas.
Der Gaslobby wäre das Recht. Wie sieht es denn nun aus mit dem Kostensparen? Das ist doch das größte Versprechen von Frau Reiche. Wir hatten schon einige Punkte angemerkt, wo es tendenziell eher teurer als billiger wird.
Genau, und beim Kostensparen, da bin ich echt sehr skeptisch. Wo sollen die Kostenersparnisse denn herkommen? Ein langsamerer Ausbau erneuerbarer Energien? Neue Solar- und Windkraftanlagen sind gar nicht mehr wirklich teuer. Die größten Kostenblöcke sind momentan noch die Zahlungen für die alten erneuerbaren Energieanlagen, die noch hohe Vergütungen bekommen. Und die fallen durch Frau Reiches Maßnahmen ja nicht weg, können sie gesetzlich auch gar nicht. Und wenn wir Erdgaskraftwerke subventionieren, sparen wir doch erstmal auch gar kein Geld. Perspektivisch werden durch die Gaskraftwerke eventuell die Strompreise in den Dunkelflauten etwas niedriger. Vielleicht. Das auch nur in sehr kurzen Zeiträumen im Jahr. Dafür ballern wir dann die Milliarden für die Erdgaskraftwerke raus?
Die Investitionen in Erdgaskraftwerke machen für mich sowieso gar keinen Sinn mehr. Es braucht noch einige Jahre, bis sie überhaupt fertig sind, vielleicht sogar 10 Jahre. Und dann dürfen sie nur noch bis 2045 laufen. Das heißt, wir subventionieren Gaskraftwerke, die über wenige Jahre nur wenige Stunden im Jahr einen Nutzen bringen. Das kann keine Kostenersparnisse bringen. Geht es nicht auch viel billiger?
Natürlich, auf jeden Fall. In meinem YouTube-Video mit dem Titel Stromdesaster habe ich ja alle Maßnahmen erläutert, die wir brauchen. Wir brauchen mehr Batteriespeicher, Smart Meter, die immerhin auf dem Zettel der Ministerin stehen und bidirektionales Elektroauto-Laden, also das Rückspeisen aus der E-Auto-Batterie ins Netz. Und am Ende natürlich auch Wasserstoffkraftwerke, aber nur solche, die extrem kurze Zeiten laufen und ausschließlich mit grünem Wasserstoff.
Das bidirektionale E-Auto-Laden kommt im 10-Punkte-Plan von Frau Reiche überhaupt nicht vor.
Ja, irgendwie irre. Dabei wird das gerade von den Automobilkonzernen gepusht und der Hebel für die Energiewende ist da riesig. Wir hätten hier eine Win-Win-Situation, die wenig kosten würde. Autobesitzerinnen und Autobesitzer könnten mit ihrer Autobatterie Geld verdienen und entlasten damit die Netze. Niemand muss mehr dafür extra Speicher aufbauen. Zumindest mal nicht für den Teil, der durch die Autobatterien abgedeckt wird. Wenn Frau Reiche Geld sparen will, dann verstehe ich überhaupt nicht, warum sie dieses Thema ignoriert.
Naja, mehr E-Autos bedeutet auch mehr Stromverbrauch und der wurde ja klein gerechnet, nicht wahr? Siehst du sonst noch Punkte, die viel Geld sparen können?
Nein. Mehrere Strompreiszonen, die auf jeden Fall etwas einsparen könnten, ja, die sollen ja leider nicht kommen. Dafür kommt viel Bürokratie, blauer Wasserstoff mit CCS. Ob das wirklich was im Vergleich zu grünem Wasserstoff sparen kann? Großes Fragezeichen. Und wenn wir CO2-Preise noch berücksichtigen, ja, dann wird es vielleicht sogar teurer. Und der langsame Ausbau erneuerbarer Energien sorgt dafür, dass wir später klimaneutral werden, dass wir mehr CO2 verursachen und auch im Rahmen des Emissionshandels am Ende mehr finanzielle Lasten zu tragen haben. Mehr CO2 bedeutet, wir müssen mehr CO2-Zertifikate kaufen und die muss am Ende natürlich auch jemand bezahlen. Und das sind am Ende wieder du und ich. Und wenn die nächste Öl- und Gaskrise kommt, dann wird die uns wieder voll treffen. Und wir werden wieder arm beim Bezahlen unserer Energierechnung. Also Leute, legt schon mal kräftig Geld zurück. Langfristig wird das für uns alle teuer werden.
So wie Nord Stream. Da hat man uns ja auch am Anfang versprochen, dass es für alle sehr viel billiger wird. Und dann hatten wir die Gaspreiskrise. Und wenn wir die Klimakrise ignorieren, wird es sowieso für alle nochmal viel teurer, weil die Klimafolgekosten ja ungleich größer sind als das, was wir im Energiebereich für eine schnelle Energiewende ausgeben müssten. Gut, was eigentlich zu tun ist, ist auch bekannt. Die Hausaufgabenliste für die Ministerin hast du in deinem letzten Video auch sehr schön beschrieben, das wiederholen wir hier jetzt nicht nochmal. Wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr gerne noch Volkers Video mit dem Titel Stromdesaster, Energiewendecheck, Sicherheit, Kosten und Gaskraftwerke, was die Politik ignoriert, auf seinem YouTube-Kanal anschauen. Ansonsten haben wir den 10-Punkte-Plan durchgesprochen. Wir fahren eine Hochrisikostrategie, ohne erkennen zu können, dass wir damit wirklich Geld einsparen können. Wir bleiben weiter massiv abhängig von fossilen Energieimporten und werden sehr sicher alle Klimaschutzziele reißen. Das ist nicht die Politik, die uns in Deutschland weiterbringt.
Aber das Gute ist, wir leben in einer tollen Demokratie und nicht in einer Diktatur. Die Vorschläge von Frau Reiche müssen noch durch das Kabinett und dann auch noch durch das Parlament. Dort haben auch noch andere Personen und auch eine andere Partei Mitspracherecht. Wenn ihr also verhindern wollt, dass Sand ins Getriebe der Energiewende und des Klimaschutzes kommt und wir unsere Zukunftschancen aufs Spiel setzen, dann nutzt die Möglichkeiten, die euch die Demokratie gibt.
Mischt euch ein. Schreibt den Abgeordneten, denen ihr zutraut, dass sie etwas verändern können, einen Brief, eine Mail, meldet euch in deren Sprechstunde an.
Und manche Abgeordneten wachsen vielleicht sogar über sich hinaus, gerade wenn man es ihnen am wenigsten zutraut.
Es geht um so viel mehr als einfach nur um Technologien. Es geht um eine lebenswerte Zukunft. Nicht nur die Zukunft unserer Energieversorgung, sondern auch die Zukunft der deutschen Wirtschaft, den Geldbeutel jedes Einzelnen, unsere Gesundheit und die Zukunft der künftigen Generationen. All das setzen wir aufs Spiel, wenn wir jetzt die vielen Weichen falsch stellen. Und das war's auch schon wieder für heute. Danke euch allen fürs Zuhören. Gern könnt ihr auch in den Kommentaren bei YouTube diskutieren.
Empfehlt uns auf alle Fälle weiter, setzt ein Like, wo ihr es möchtet und abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen und auf YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.